Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Hallo und herzlich willkommen bei Ist das gesund? Dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Was ihr gleich hören werdet, ist eine Live-Aufnahme vom 2. Podcast-Festival der Kleinen Zeitung. In dieser Folge mache ich mit dem Molekularbiologen Fritz Treiber den großen Faktencheck in Sachen Ernährung. Fritz Treiber erklärt, warum Glutamat besser ist als sein Ruf, warum Superfoods nicht aus dem Amazonasgebiet kommen müssen und er verrät, warum er niemals Cola trinken würde. Viel Spaß beim Hören wünscht euch eure Sonja Krause. Herzlich willkommen noch
Jawohl,
einmal, Fritz.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Es war ja spitz auf knapp, weil die Demo hatte den Weg versperrt. Aber
ja, immer mit den Öffis unterwegs, ja auch fürs Klima. Und dann ist eine Demo, aber es ist sich ausgegangen.
Wir sind alle da. Sie sind alle da. Bravo, Fritz. Genau. Ja, ich habe in deiner Biografie was Interessantes gefunden, was ich dich zum Anfang fragen wollte. Da steht nämlich drinnen, du wurdest geboren in Falls Church, Virginia. Wie kommt man von dort dann nach Graz?
Das stimmt. Es war nach dem Krieg, wo eigentlich von väterlicherseits viele ausgewandert sind. Der erste Onkel ist ausgewandert in die 50er Jahre. Dann die Tante Maria, dann Mary, hat einen US-Soldaten kennengelernt, ist nach Amerika und der Vater ist dann auch später rüber. Auch mit der Mutter haben 10 Jahre dort gearbeitet, haben die Green Card gehabt und ich bin dort auf die Welt gekommen. Und ja, und irgendwann ist wieder zurückgegangen nach Österreich.
Okay. Hier in Graz hast du dann jedenfalls Mikrobiologie und Molekularbiologie an der Karl-Franzens-Uni studiert und du bist heute Kursleiter im universitären Geschmackslabor und Koordinator für den Studiengang Ernährung. Und außerdem bist du Buchautor und du hast auch den Faktencheck Ernährungsdschungel mitgebracht, was ja wirklich ein Bestseller war. Und damit auch der beste Experte für unser heutiges Thema. Und ich frage dich jetzt gleich einmal zum Einstieg, warum beschäftigt sich denn ein Molekularbiologe ausgerechnet mit Ernährungsmythen?
Wir haben begonnen mit der molekularen Küche. Das war eine Fusion, also Köche, Köchinnen wollten genau wissen, wie das Ganze jetzt abläuft, warum ein Soufflé zusammenfällt, warum irgendwas bitter schmeckt, wenn es zu hoch erhitzt wird. Und da war Ferran Adria der Erste, der sich mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammengesetzt hat und dann in seinem Restaurant, dem El Bulli, ein halbes Jahr geforscht hat und ein halbes Jahr dann Dinner serviert hat.
Ja.
Und ja, und da hat man eben 2 Jahre drauf warten müssen, auf einen Platz bei ihm in Barcelona, in der Nähe von Barcelona, im El Bulli. Und wir haben dann das Ganze uns einmal angeschaut, wie funktioniert das und haben das ausprobiert bei der langen Nacht der Forschung. Das ist super angekommen, weil molekularen Kaviar hat man eigentlich nur bei ihm bekommen und dann bei uns in Graz an dem Tag und das noch gratis. Ja, und so sind wir dann in die molekulare Küche eingetaucht, haben dann uns mit Küchenphysik, Biochemie beschäftigt. Und ja, und dann sind wir drauf gekommen, eigentlich wie viel Blödsinn da im Internet steht oder woanders, wenn es ums Thema Ernährung geht. Und darauf habe ich mich dann die letzten 10 Jahre spezialisiert.
Perfekt, dann sind wir jetzt eh schon mitten im Thema. Wir wollen mit einem Thema anfangen, wozu es, glaube ich, viele starke Meinungen und Emotionen gibt, das Thema Geschmacksverstärker. Wenn ich das sage, dann rümpfen sich ja schon viele die Nase und wenn ich jetzt auch noch Glutamat sage, dann ist es wahrscheinlich ganz vorbei. Glutamat, so heißt es, verdirbt den Geschmack, es macht schrecklich müde, bereitet Kopfschmerzen, macht alle möglichen Unwohlheiten. Das böse Glutamat. Aber wie böse ist es wirklich, Fritz?
Also böse ist es nicht. Die Geschichte drumherum, die ist sehr spannend. Zuerst einmal, warum verwendet die Industrie Glutamat? Das heißt, wenn irgendwas nicht intensiv schmeckt, ja, weil es billig ist oder sonst wie, gebe ich Glutamat dazu und habe sofort einen runden Geschmack. Mhm. Ja. Deswegen setzt man Geschmacksverstärker ein. Ja. Das andere ist die Geschichte. Warum kommt man drauf, dass Glutamat Beschwerden macht? Und das startet in den 60er Jahren, wo in einem Restaurant, in einem China-Restaurant, mehrere Menschen am nächsten Tag Beschwerden gehabt haben nach dem Genuss eines Menüs. Und die sind dann zu einem Hausarzt gegangen und der hat dann gemeint, okay, die haben überall dort gegessen und es war das Glutamat, das denen quasi, also geblähter Hals, roter Kopf, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und so gemacht hat, ja. Das ist dann in der Literatur irgendwo aufgenommen worden, später mal wieder aufgekommen und seitdem hat es immer geheißen, ja, das Glutamat, Das macht jetzt verschiedenste Beschwerden und viele Leute sind davon überzeugt, das Glutamat macht es. Aber die Wissenschaft hat sich das angeschaut, auch mit Doppelblindstudien, und hat auch Leute eingeladen, die gesagt haben, ich schwöre drauf, ich bin auf Glutamat, quasi, da reagiere ich. Und da ist aber nichts rausgekommen, sprich auch die gesagt haben, ich habe die größten Ausfälle dann und mich haut es fast um. Da war nichts im Ergebnis, ja. Aber trotzdem haben die Leute Beschwerden gehabt. Und jetzt ist man drauf gekommen, eigentlich, was es sein hätte können, war eine Histaminintoleranz, weil auch in der asiatischen Küche sehr viel Fermentiertes verwendet wird. Ja, in der Sake, überall ist es drinnen. Und wenn ich das esse, kann ich natürlich Symptome haben, die gleich sind, die ähnlich in der Beschreibung sind und die sind real. Also Histaminintoleranz, das weiß man, da muss man dann was einnehmen. Das kann verschieden stark Menschen betreffen. Aber da weiß man jetzt, das war eigentlich die Ursache. Es war nicht das Glutamat, das verstärkt den Geschmack. Und noch dazu Menschen, die sagen, na, also Glutamat, das schmecke ich sofort aus und ich merke es. Die dürften dann auch kein Parmesan essen, keine Sardellen. Die ganze italienische Küche fällt weg, weil Tomaten, die gereift sind, ja, setzen auch Glutamat frei. Natürlich, das ist ein Zerfallsprozess von Aminosäure. Also Glutaminsäure, Salz davon Glutamat, das wirkt geschmacksverstärkend. Also ja, und es gibt auch keine Glutamatallergie, weil dann wird unser Körper auflösen, denn die Glutaminsäure ist eine Aminosäure, die unseren Körper aufbaut.
Sehr ja. Spannend. Das heißt, hinter diesem sogenannten China-Restaurant-Syndrom, da ist ja sogar ein eigener Begriff quasi dafür geprägt worden, dass man quasi beim Chinesen isst und danach alle möglichen Zustände bekommt. Das Glutamat ist nicht schuld, eher das Histamin.
Eher das Histamin, und aus der Soziologie hat man das auch angeschaut. Damals war es eine Form auch von Rassismus. Warum in den USA? Weil die China-Restaurants sehr effizient gearbeitet haben, die Preise niedrig gehalten, weil es oft Familienbetriebe waren und dann einfach Konkurrenz zu allen anderen Restaurants waren. Und heute zurückblickend, also kann man sagen, war das auch ein Mitgrund, dass man gesagt hat, also man kriegt durch das Glutamat was oder dann ist andere Topos, ja, dort werden Hunde und Katzen verarbeitet. Ja.
Okay, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber vielleicht ganz generell, was wäre denn ein guter Umgang mit Glutamat? Also wenn es jetzt irgendwo beigesetzt ist, soll ich da jetzt drauf verzichten? Soll ich das weglassen in meiner Ernährung? Du hast ja schon gesagt, dann müsste man ganz viel weglassen, ne? Also wenn man das gar nicht mehr essen wollen.
Also Glutamat versteckt sich auch im Hefeextrakt. Die Firmen sind drauf gekommen, wenn die Glutamat draufschreibt, das weiß bald jeder. Mhm. Deswegen schreiben wir Hefeextrakt drauf. Der ist natürlich ein bisschen komplexer, hat aber auch Glutamat drinnen und geschmacksverstärkend. Also das ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Aber ja, wenn es schon oben steht, ist das eigentlich ein hochverarbeitetes oder verarbeitetes Lebensmittel und von denen sollte man grundsätzlich weniger essen. Also Glutamat, wenn es zugesetzt wird, ist eigentlich eh in Produkten drinnen, von denen man weniger essen sollte.
Stimmt, lieber den Parmesan.
Aber nicht, dass man quasi Ausfallserscheinungen kriegt, aber andere Stoffe drinnen sind, die nicht gesund sind.
Alles klar, was über das Glutamat gelernt. Wenn man sich jetzt mit gesunder Ernährung beschäftigt, so wie wir das ja machen, dann stößt man sehr schnell auf einen Begriff, der überall herumgeistert, nämlich das Entschlacken, beziehungsweise jetzt neumodischer das Detoxing. Und da geht es ja um diese Idee, dass unser Körper voll wäre mit sogenannten Schlacken. Das heißt, irgendwelche Mülldeponien sammeln sich im Körper an mit bösen Abfallstoffen, die man ganz dringend aus dem Körper entfernen muss. Am besten unter Zuhilfenahme von Pulvern, Kapseln, Tees, die man dann teuer kaufen kann. Was steckt denn hinter dieser ganzen Idee des Entschlackens und was sagt die Wissenschaft eigentlich dazu?
Ja, wenn man es verkaufen will, dann braucht man jetzt immer rundherum eine schöne Geschichte. Ja? Das ist beim Entschlacken so. Ich muss gleich enttäuschen, es gibt keine Schlacken. Ja? Also wer Schlacken sucht, an der Montanuni in Leoben, dort gibt es den Hochofen, da kann man die Schlacken genauer anschauen. Aber alles andere gibt's nicht, ja. Wenn wer eine Schlacke entdeckt, ja, also wirklich zwischen Zellen oder sonstiges, der kann den Nobelpreis sich aussuchen für Chemie oder Medizin. Der kann in Stockholm anrufen und sagen, das hätte ich gern. Das gefällt mir. Aber es gibt keine Schlacken, ist auch nicht nachgewiesen, ja. Also Schlacke gibt's nicht im Körper. Das ist einmal schon das Erste, ja. Deswegen kann ich irgendwas nicht entfernen, was es nicht gibt. Das ist das nächste Problem. Aber auch das Detoxing ist ein anderer Begriff. Ja, kommt aus der Medizin. Das gibt schon bei Überdosis mit Medikamenten, machen Giftstoffen. Kann ich eine Blutwäsche machen und das nennt man auch Detox. Ja.
Okay. Aber der Brennnesseltee.
Der Brennnesseltee hilft da nicht und ich kann auch nicht durch verschiedene Nahrungsergänzungsmittel mir dann sagen wir, ja, das Blei muss da rausholen mit Bentonit oder das Zeolit, dann sagst du das wieder rauf. Es geht sogar in die falsche Richtung. Es war ein kurzer Trend mit Aktivkohle. Mhm. Ja, da hat man überall Aktivkohle dazugegeben, gesagt, man muss dann Smoothie machen und dann noch Aktivkohlekapseln reinschmeißen. Das ist schön, nur die Aktivkohle, die bindet alles, auch die Vitamine und die guten Stoffe. naja, jetzt trinke ich das und habe davon eigentlich nichts.
Das heißt, der Smoothie wandert unverarbeitet.
Ja, also, und er nimmt sogar die Aktivkohle, nimmt sogar anders noch aus dem Darm mit. Ja, also die ist ja nur für medizinische Einsätze auch gedacht, wenn Bakterien Stoffwechselprodukte machen, die uns schaden, dass die gebunden werden, aber nicht fürs normale Essen. Ja, und das geht auch mit raus. Ja, weil die Aktivkohle kann nicht unterscheiden, sagen, Vitamin, du bleibst da, das Schlechte nehme ich mit. Aber so wird gearbeitet, dass man sich's vorstellt, und das geht leider in die falsche Richtung. Das heißt, leider Entschlacken oder auch die Darmsanierung, gutes Beispiel, ja. Da wird gearbeitet einfach mit Vorstellen, mit Bildern bei uns im Kopf, dass man sagt, ein altes Haus, das saniert man, dann schießt draußen neu verputzt, Solarzelle am Dach, drinnen neue Küche, schaut super aus, und das Gleiche kann ich mit meinem Darm machen. Mhm. Funktioniert nicht, denn der Darm oder die Darmschleimhaut, alle 2-3 Tage ersetzt die sich selber, isst die neu. Da brauche ich nichts sanieren, keinen Einlauf, keine irgendwas Sellerie-Saftkuren machen, weil ich dann auf YouTube sehe, dann die Leute sagen, ich habe jetzt seit 2 Wochen Durchfall, was soll ich machen? Und alle, die dann Hochleistungsmixer verkaufen, wo der Sellerie gemixt wird, sagen dann, ja, 50-50 mit Wasser verdünnen und weitermachen. Erst jetzt geht's los. Also das ist dann schon fahrlässig.
Oje. Aber man kann es ja irgendwie ein bisschen nachvollziehen, weil wir ernähren uns ja jetzt alle nicht immer super perfekt, und dann hat man vielleicht viel Klumpert gegessen oder auch ein bisschen zu viel getrunken, und dann denkt man sich, ich hätte es gern alles wieder raus, was ich da quasi in meinem Rausch oder was auch immer in mich hineingeschüttet habe. Geht das auf irgendeine andere Art und Weise oder macht unser Körper das eh alles selber?
Also das ist, wenn man Alkohol trinkt, und ab und zu ist es ja ganz lustig, dann sollte man dazwischen auch immer genug Wasser trinken, ja. Ein Glas Wasser dazu, dass man einfach nicht so viel Flüssigkeit verliert. Vielleicht kann man auch die eine oder andere so einen Kater vermeiden. Ja, aber es gibt jetzt, man wünscht sich immer nur so den kurzen Weg. Mhm. Also man macht die Sünden, Ernährungssünden, dann einfach 2-3 Tabletten und dann ist das Ganze wieder gelöst. Nein, das gibt's noch nicht. Ja, auch wenn es jetzt so eine Fettwegspritze gibt. Ja, aber die man auch nicht empfehlen kann. Warum? Weil dann sagt er, ich esse nochmal weiter, gib mir das Spritzel und dann der Stoffwechsel wird das schon hinkriegen. Man weiß nicht, wie das langzeitmäßig sich auswirkt. Deswegen lieber ein bisschen auf die Ernährung schauen. Ja, noch gibt's die Wunderpille nicht.
Beim Detoxing muss man auch sagen, man könnte sagen, wenn es nicht wirkt, dann schaut es auch nicht bei vielen solchen Sachen, aber beim Detoxing gilt es eben nicht, weil zum Beispiel, wie du gesagt hast, die Aktivkohle, die schadet ja eher, und auch wenn man sich zu stark entwässert, ist das jetzt auch nicht so förderlich für die Gesundheit.
Ne? Ja, Detoxing oder auch das Entschlacken hilft schon, aber nur denen, die Produkte vertreiben, weil die haben dann einfach mehr Geld, das sie machen, und bei den anderen Menschen hat es auch einen Effekt, die Geldbörse wird schmaler, also Effekt ist da, es wird ja oft diskutiert, das stimmt schon, aber das ist also wissenschaftlich ist nichts dahinter. Ob man sich besser fühlt, eine Suppenkur für 600 Euro im Internet bestellt, zu Hause könnt ihr auch Suppe viel billiger machen, aber ja.
Man kann es probieren. Gut, also die Schlacken hast du jetzt schon entzaubert, aber es gibt ja noch so andere Stoffe, die man angeblich aus dem Körper entfernen muss, um gesund zu bleiben. So wird es uns zumindest weiß gemacht. Und ein Schlagwort dabei, das schon seit vielen Jahren durch die Ratgeberliteratur geistert, ist die sogenannte Übersäuerung, beziehungsweise das Gegenmittel gegen die Übersäuerung, die basische Ernährung. Und da gibt es dann auch Hilfsmittelchen, die man kaufen kann, diverse Basenpulver zum Beispiel. Und dahinter steckt ja der Glaube, dass unser Körper quasi nicht in der Lage ist oder dass wir mit unserer Ernährung und unserer Lebensweise den Säure-Basen-Haushalt des Körpers massiv stören. Wieder die Frage an dich. Was ist dran oder was sagt die Wissenschaft zu dieser Hypothese? Ist mein Körper wirklich zu sauer, wenn ich zu viel Nudeln oder zu viel Fleisch esse?
Ja, auch hier, je wilder die Geschichte, desto glaubwürdiger bei manchen Menschen. Da ist es wieder die gute alte Zeit, ja. Das ist immer, man schaut zurück und sagt, es war alles besser, wenn man Historiker, Historikerin befragt, es war nicht besser, die Menschen sind nicht älter geworden, sind früher gestorben. Und ebenso ist es bei der basischen Ernährung. Wir gehen da in den 30er Jahren, wenn man ein bisschen was von der Geschichte her, die wirrsten Ideen von Nationalsozialismus, alles, was dort aufgekommen ist und Sonstiges. Und dort war Ragnar Berg. Und Ragnar Berg war ein Physiologe aus Schweden, ja, der ins Dritte Reich ausgewandert ist und dort die Übersäuerung studiert hat des Körpers. Seine Theorie war, der Mensch übersäuert durch verschiedene Lebensmittel und auch Fleisch, kriegt deswegen alle Krankheiten, die es nur gibt. Und er wollte der Übersäuerung mit basischen Lebensmitteln und Basen bekämpfen, damit auch Deutschland dann im Dritten Reich der deutsche Soldat schlagkräftiger wird. Adolf Hitler war ja selbst Vegetarier und ja, hat er dann im 1943 sogar die Wissenschaftsmedaille überreicht, dass er eben noch erfolgreicher arbeitet. Gott sei Dank ist der Krieg verloren gegangen. Und Ragnar Berg ist zurückgegangen nach Schweden, hatte Angst vom Säuretod, ist 1953 dann gestorben. Dann ist sein Konzept in irgendeiner Lade verschwunden und irgendwann einmal so in den Nullerjahren hat es wer ausgegraben und gesagt, na schau, Säurebase, na das ist klar, die basische Ernährung, da müssen wir das machen. Aber hat sich ein kleines Konzept rundherum natürlich ausgedacht, weil wenn man sagt, das ist die 30er Jahre als Konzept, dann war es, war nicht so die Zeit. Aber der hat gesagt, naja, mach mal eine Liste mit circa 20 Punkten. Und zwar Beschwerden, die aber jeder Mensch irgendwie hat. Also wenn man einfach in der Früh mal aufsteht und schaut, tut was weh oder irgendwas. Es betrifft jeden Menschen irgendwas. Vielleicht einmal hat man Sport gemacht, dann ist es einmal die Schulter, das Knie, einmal Kopfschmerzen, alles. Also es gibt genug. Und das sind einfach so Symptome. Dann sag mal, jetzt kreuz einmal an, was hast denn du? Oder was hast denn du gehabt die letzten drei Wochen? Da hat man einmal bald einmal drei Kreuzungen.
Findet jeder was. Okay.
Ja. Und dann hast du dir das gesagt, du bist übersäuert. Dann sag ich, naja, das gibt's ja nicht. Ja. Wie geht's dann weiter? Dann geht's in Richtung, na, aha, du mach den, kauf deinen BH-Streifen in der Apotheke, geh aufs Klo. Dann in den Morgenurin halten und dann wirst du ein blaues Wunder erleben. Macht man das auf einmal BH, man vergleicht, ja, ist das nah. Sauer, sauer, also jetzt ist schon spät. Und dann muss man eine Diät machen, also basische Diät, Basenpulver kaufen und so weiter. Und gibt so Basenfuß, später man saugt die Säuren über die Fußsohle raus. In die Richtung geht's, ja. Aber wenn man dann genau hinschaut und viele sagen dann, ja, aber mir hat's geholfen, ich habe ja abgenommen, 10 Kilo waren weg, ich mache das jetzt seit einem halben Jahr, die Säuren sind weg und damit das Übergewicht auch. Eigentlich, was steckt dahinter bei der basischen Diät? Ich verzichte auf Alkohol, auf Rauchen, trinke nur mehr Wasser, kein Brot, ja, Kohlenhydrate sind eingeschränkt, Fleisch sowieso verboten, keine Fertiggerichte, es bleibt nur Gemüse. Nur wenn ich sage, iss einfach nur Gemüse, sage ich, der Fahrt geht, aber basische Ernährung, der Ragnar Berg, damals.
Ist jetzt aber auch nicht das Schlechteste, oder? Wenig Fleisch essen, viel Gemüse essen, ist ja prinzipiell eine gute Sache.
Ja, aber das kann ich schlecht verkaufen.
Das stimmt.
Und ich kann damit kein Geld machen. Ja? Wenn man sagt, die Bücher stapeln sich, also da liegt meines verloren und rundherum belagert von Basenfasten im Büro, Basenfasten zwischendurch, Basenfasten für guten Schlaf. Ja.
Aber es ist schon interessant, dass man einfach so Konzepte aus den 30er Jahren rausnehmen kann, ein bisschen abstaubt und funktioniert wieder, ne?
Ah, das geht immer. Also man kann in jede Richtung gehen. Superfood ist das Nächste. Man schaut, was man sagt, ja, die Inkas und was ich und dort, die alten Ägypter, bla bla bla.
Fritz, perfektes Stichwort. Unser nächstes Thema. Superfoods. Ist ja der Marketingbegriff schlechthin. Klickt mal schnell einmal wo drauf, Superfood, und dann wollen es auch wieder alle kaufen. Heißen Chiasamen, Goji-Bären, Acai-Bären, kommen aus dem Amazonasgebiet, aus China oder Mexiko und sollen fantastische Eigenschaften mitbringen. Verdauung fördern, Blutzucker regulieren, Blutdruck senken, Immunsystem stärken oder sogar die vitaminreichsten Früchte der Welt sein. Kann ich denn überhaupt leben ohne so ein Superfood? Was sagt da die Wissenschaft dazu, wenn die so toll sind?
Also die letzten Jahrtausende bei uns eigentlich sehr gut. Also wir haben da schon Mangelerscheinungen gehabt, aber die waren in der allgemeinen Ernährung nicht, weil solche Superfood nicht da war. Wenn man es auch vergleicht, ja, wenn man sagt, gibt's das Ganze auch bei uns, ja, dann ist statt Chiasamen Leinsamen, ja, aber das ist halt nicht so sexy, weil so ja. Chia-Pudding, den kann man viel besser verkaufen. Bei Influencer, Influencerinnen, ein Foto machen, cool, schaut's aus. Aber auch, ich gebe das in Wasser rein, ja, das ist dann energetischer, habe ich schon gesehen, was ist da energetischer? Ja, ja, das spürt man dann. Das ist dann auf einer anderen Ebene, die entzieht sich der Naturwissenschaft. Ja, und das ist eigentlich, gibt's alles bei uns da. Und die Frage ist dann immer, wie gehe ich so an? Also viele Studierende sagen, ja, wie entsteht so ein Superfood? Das ist ganz einfach. Also es gibt dann, man geht irgendwo, fährt man in ein Land, ich sage mal in Südamerika oder irgendwo in Asien, geht in ein Dorf, schaut, was gibt's auf dem Dorfmarkt, fragt sich herum, sammelt ein paar Proben und fragt, kann ich das in Kultur bringen? Wenn da sagt, ja, das geht, dann wird das eingeschickt ins Labor, man macht die Analyse, Vitamine, andere Sachen, sekundäre Pflanzenstoffe und sagt dann, okay, so und so, das Profil, das schaut gut aus und dann wird schon mal angebaut und während der Anbau schon läuft, gibt's dann schon, dass man meistens in den USA startet, Fitness-Influencer, Hollywood, schaut einmal, wer könnte drüber sprechen, wer könnte drüber was machen und auf einmal ist das neue Superfood da. Dann hast du, ja, ich esse jetzt das Acai, also das sind irgendwelche Beeren aus Brasilien, ja, und da werden so viele Beeren gesammelt, dass die Fische, die sich davon ernähren, eigentlich schon aussterben, weil alle weggesammelt wurden und dann, also es gibt's überall, wird übertrieben und das hat sehr viel Vitamin C drinnen. Hätte bei uns die Hagebutte auch. Aber wer geht Hagebutten sammeln, kauft man lieber Acai aus dem Regenwald. Und warum setzt sich's durch? Weil einer Legende nach in Japan der Acai-Verbrauch am größten ist. Warum? Es hat 1000 Jahre, ist potenzfördernd, ja. Also auch mit Kamukama, ähnliche Beere. So ein Mythos noch dazu und es verkauft sie unterm Laden, die sagt, ah ja, das muss nehmen. Aber ja, wissenschaftlich hilft's nichts, kriegen wir das Ganze auch bei uns. Und wenn ich sage, ich brauche Vitamin C, dann gerne bei uns einen roten Paprika essen, habe ich auch sehr viel drinnen.
Ja. Ja, und dazu kommt ja, dass diese vermeintlichen Superfoods ja auch einen ökologischen, wahnsinnigen Rucksack mit sich herumtragen. Ne? Also wir haben sie ja gesagt, die kommen quasi reisen um die halbe Welt zu uns und bringen dann ja, ich glaube bei der Gucci-Beere ist das ja auch schon bekannt, massenweise auch an Giftstoffen mit, weil es ja da andere Regulatoren gibt in der...
Genau, also China baut jetzt zwar vielleicht schon gute Elektroautos oder Handys, aber was die Lebensmittel betrifft, da schauen sie nicht drauf, besonders wenn es ins Ausland geht. Ja. Also es gibt ja schon bei uns, dass man Zwiebelgeschälten aus China kaufen kann und die fragen, warum braucht man den da? Aber anscheinend ja, ist noch immer viel billiger, dass ich Zwiebel einmal um die Welt verschiffe und dann noch der schon geschält ist, weil bei uns keiner mehr Zwiebel schälen will anscheinend. Ja, und da sind auch die Giftstoffe drinnen. Also das heißt, ich tue mir nichts Gutes, ich esse dann den Chiasamen oder die Goji-Beeren und ja, belaste meinen Körper vielleicht mit Mineralölen oder mit Schwermetallen.
Du, und dann sind sie da, die Schlacken.
Naja, Schlacken nicht, das sind die Giftstoffe, ja, aber zur Schlacke wird es dann noch lange nicht, ja.
Aber gibt's denn jetzt sowas? Also Superfood suggeriert ja, dass das ein Lebensmittel ist, das viel superer ist als alle anderen Lebensmittel. Gibt's denn sowas wie die gesündeste Frucht oder das beste Gemüse, das man essen kann? Oder
man ist weiß, auch eine Traumvorstellung? Dass Beeren sehr gut sind, also Heidelbeeren oder Himbeeren nach der Saison, Erdbeeren auch, die den Magen gut und es startet bald die Erdbeersaison. Also da sollte man auch wunderbar, die Petersilie, die man wieder predigt, ist herrlich. Ja, auch Brokkoli und die ganzen Kohlgewächse, da weiß man, sind sehr, sehr viele gesunde Stoffe drin. Auch Männer, die sehr viel Kohlgewächse essen, hat man gesehen in einer Langzeitstudie, haben weniger Prostatakrebs, ja, und Stoffe, die im Brokkoli drinnen sind, werden schon extrahiert, sind schon in klinischen Studien jetzt natürlich hochkonzentriert in Bezug auf verschiedene Krebsarten, ja. Weil es anscheinend in der Zellkultur wirkt es schon und jetzt schaut man sich das genauer an und das wird schon jetzt in klinischen Studien überprüft, aber natürlich hochkonzentriert. Also, aber wenn man über die Dauer sehr viel Kohlgewächse isst, ist das sehr, sehr positiv für den Körper. Teilweise fermentiertes, also von bis, wie gesagt, alles selbst gemacht, beziehungsweise halt auch Gemüse. Das wäre wichtig, dass man ein bisschen mehr isst.
Genau. Ich habe jetzt gerade die Zeitanzeige bekommen. Wir haben nur noch 5 Minuten. Deshalb wollte ich dich noch zum Abschluss fragen, was isst denn du jeden Tag? Oder worauf magst du nicht verzichten? Oder vielleicht auch anders gefragt, was sind Dinge, die du auf jeden Fall niemals essen würdest?
Fangen wir an, ja, beim Positiven.
Fangen wir
am
Positiven
Ab und zu auch Fasten, ja, wir haben schon vorher gehört, aber Fasten schadet auf keinen Fall. Und ich, wenn ich einen Tag nichts esse, ich verhungere auch nicht. Ich habe auch keinen Nährstoffmangel, den er gleich mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen muss, ja. Fasten ist wichtig oder auch wenn es nur Intervallfasten ist, also ich sage mal, das Beste ist 3 Mahlzeiten am Tag, lasse ich eine ausfallen. Geht eigentlich ganz super, ja.
Kann ich auch bestätigen, geht relativ einfach.
Also das wäre das Erste. Das Nächste ist selbst kochen, ja. Es ist nicht so schwierig, es macht Spaß. Und wenn man sagt, wie viele Leute verbringen 2-3 Stunden auf Social Media, schauen Katzen die Flöte spielen an oder sonst was, ist schön, aber kann man dann ein bisschen Zeit verwenden, um auch selbst zu kochen. Und man kann mit einfachen Sachen beginnen, auch Suppen. Ja, Suppen haben wieder eine kleine Renaissance jetzt, dass man schaut, Suppen zu kochen und so weiter. Ganz vermeiden, und das versuche ich auch oder mache ich eigentlich, das sind hochprozessierte Lebensmittel.
Vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist.
Das sind Fertigprodukte oder wo man eigentlich nicht mehr sieht, was da drinnen ist. Ja, ich sage mal so ein ganzer Schokoriegel oder sonstiges. Warum soll man das vermeiden? Man ist jetzt draufgekommen, dass die Nährstoffe so zerlegt werden und einfach besser aufgenommen werden. Das heißt, von den Kalorien her, wenn ich Gemüse oder andere Sachen esse, ja, kann ich nicht alles verstoffwechseln, wird alles nicht aufgenommen. Oder inaktive Stärke beim Reis und Nudeln, wenn die einfach über Nacht abkühlen lasse. Ja. Aber von diesen hochprozessierten Lebensmitteln kann ich alles ideal aufnehmen, ja, und nehme dadurch eigentlich noch besser zu. Studien sind gerade im Gange. Also deswegen Fertigprodukte, ja, würde ich vermeiden. Ja, und abschließend, was ich immer wieder sage, was ich nie trinken würde, auch noch nie getrunken habe, Cola. Cola ist für mich das Einzige, was hingehört ins Klo, zum Kloputzen. Gilt auch für andere Limonaden, sage ich immer wieder. Denn der Mensch hat nie gelernt, so viel Zucker auf einen Sitz zu verstoffwechseln. Die letzten 10.000, 100.000 Jahre haben wir immer Zucker, war ganz selten. Ja. Aber das auf den Sitz und in der großen Menge, das geht schief.
Schönes Schlusswort. Damit sind wir jetzt zwar nicht am Ende aller Fragen, leider, aber am Ende unserer Zeit. Lieber Dr. Fritz Treiber von der Uni Graz, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und bei uns im Podcast Ist das gesund? So viele Ernährungsmythen aufgeklärt hast. Ich glaube, wir gehen jetzt alle ein bisschen gescheiter wieder hinaus. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Dabeisein und bleibt gesund.